Hallo und herzlich willkommen aus unserem Gottesdienst hier in der K3 zu einem siebten Teil unserer Predigtreihe Unkaputtbare Freude, wo wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen. Der Teil heute heißt Die neuen Ziele radikal verfolgen. Und ich darf mit uns lesen einen Abschnitt aus Philipper 3, die Verse 7 bis 11. Hier sagt der Apostel Paulus: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ein sehr bekannter Text, ein sehr mutmachender Text, ein sehr starker Text, der aber seine Tiefenschärfe erst dann wirklich noch mehr entfaltet, wenn man den Hintergrund etwas beachtet. Warum sagt Paulus das? Was ist gerade das Thema? Nun, der Paulus warnt gerade vor einigen Leuten in den Gemeinden, die eine Lehre verbreiten, die nicht gut ist. Es geht um Judenchristen und sie haben ein Anliegen und sie lehren, nämlich, dass man durch Jesus plus das Gesetz, dem Gesetz errettet wird. Also, wenn du an Jesus gläubig geworden bist, dann musst du jetzt aber genau wie die Juden das Gesetz halten, genau wie im Alten Testament. Sonst kannst du nicht richtig Christ sein, sonst kannst du nicht richtig errettet sein. Paulus nennt das eine Irrlehre. Das ist eine der großen Irrlehren des ersten Jahrhunderts. Der Galaterbrief zum Beispiel dreht sich fast komplett um diese Irrlehre, um das zu korrigieren. Und Paulus läuft hier so ein bisschen zur Höchstform auf. Er wählt starke Begrifflichkeiten und er nennt diese falschen Lehrer böse Arbeiter. Er nennt sie sogar Hunde. Das darf man vielleicht heute nicht so im beleidigenden Sinne verstehen, sondern Hund ist ein unreines Tier im Judentum. Das will schon auch etwas sagen, aber es sind zugegebenermaßen starke Vokabeln. Das ist der Kontext dieser Schrift. Paulus warnt vor dieser Irrlehre, warnt vor den Gesetzlichen, warnt vor den Legalisten, die behaupten, mit Jesus und Gesetz alleine kann man gerettet werden. Jetzt ist es ja so, wenn einer mal ein Gesetzlicher war, und das war Paulus, er war Jude, er war Pharisäer, er war mit all diesen Dingen vertraut, und wenn er dann damit aufhört, ein Gesetzlicher zu sein, sagen wir mal, jemand war sehr gesetzlich und wird jetzt so ein bisschen liberaler und sieht das alles nicht so eng, dann liegt das ja sehr oft daran, dass er irgendwie an seiner eigenen Gesetzlichkeit gescheitert ist. Ich habe Christen kennengelernt auf meinem Weg, die waren sehr gesetzlich, die wussten genau, wo es lang geht und die waren voller Vorschriften und ja, und dann sind sie vielleicht in ihrer Ehe gescheitert. Sehr, sehr traurig, wenn so etwas passiert. Aber ich schätze mal, auf dieser Erde kann das passieren und wird es manches Mal passieren. Menschen, die gescheitert sind in ihrer Ehe und dann, wenn du sie später wieder triffst, irgendwie schon anders reden. Diese Härte, diese Gesetzlichkeit ist nicht mehr so da. Man hat ein etwas weiteres Herz bekommen. Man ist etwas verständnisvoller geworden. Und die Kritiker solcher Leute sagen, naja, er hat es in den Sand gesetzt, er hat den Standard nicht leben können. Kein Wunder, dass er jetzt so redet, dass er jetzt weicher geworden ist, liberaler geworden ist. Das ist bei Paulus aber überhaupt nicht der Fall. Und das macht diesen Text und diesen Kontext so interessant. Falls die Gesetzlichen nämlich meinen, Paulus könnte ihren Maßstäben nicht entsprechen, er könnte da nicht mithalten, werden sie eines Besseren belehrt. Paulus zählt auf, direkt bevor unser Text kommt, zählt Paulus auf, was er alles, sag ich mal so, auf der Habenseite hat, was das gesetzliche Judentum angeht. Er wurde am achten Tag beschnitten, wie sich das gehört für einen Juden. Als Israelit ist er geboren und wurde erzogen. Aus dem Stamme Benjamin, das ist nochmal so ein bisschen Prominenz in der Zeit damals gewesen. Er kannte sich total mit der Schrift aus. Er war ein sehr, sehr ausgebildeter Theologe, war ein angesehener Pharisäer. Und er war ein großer Eiferer. Er eiferte für das Gesetz so sehr, dass er die Gemeinde verfolgt hat und die Christen verfolgt hat. Nach dem Gesetz untadlich, sagt Paulus. Also nach alledem, was von den Gesetzlichen, von den Pharisäern, nach alledem, was erwartet wurde, war er perfekt. Er ist nicht irgendwann mal liberal geworden, weil ihm das alles zu stressig wurde mit den vielen Regeln und der vielen Gesetzlichkeit. Nein, nach ihren eigenen Bestimmungen, der Pharisäer, war er, sagt Paulus, untadelig. Aber er sagt, all das habe ich aufgegeben. All das habe ich trotzdem hinter mir gelassen für einen viel, viel höheren Wert. Und darum geht es in unserem Text. Darum geht es in unserem Text. Die neuen Ziele radikal verfolgen. Es gibt neue Ziele für neue Menschen. Und wenn wir zu Christus kommen und an ihn gläubig werden und seine Jünger werden, dann geben wir etwas anderes auf. Anders geht das gar nicht. Das bedeutet Jüngerschaft. Wir geben etwas anderes auf und wir gewinnen Christus. Wir bekommen neue Ziele für neue Menschen. Und diese Dinge, die Paulus nennt, diese neuen Ziele benennt er. Drei Punkte gibt es dazu, drei Ziele, die sind allerdings sehr, sehr überlappend. Das erste ist Gerechtigkeit aus Glauben statt Selbstgerechtigkeit. Das ist, was Christus Nachfolge bedeutet, in Jesus zu sein. Wir bekommen unsere Gerechtigkeit aus Glauben statt aus Selbstgerechtigkeit. Hier Vers 8 noch einmal. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Und dazu gibt es eine Voraussetzung, nämlich diese Gerechtigkeit aus Christus, mir die schenken zu lassen in Demut und ohne Leistung. Eben nicht mehr auf die eigene Leistung zu setzen und mir ein bisschen was dabei einzubilden, was für ein toller Hecht ich doch bin und wie sehr ich nach den Geboten Gottes lebe und wie sehr doch in meinem Leben alles in Ordnung ist und wie sehr andere doch auch ein Vorbild an mir nehmen können. All dieses Denken zurückzulassen und in Demut und ohne Leistung meine Gerechtigkeit im Glauben aus Jesus Christus beziehen. Das ist, worum es geht. Und das fällt natürlicherweise den Menschen schwerer, die an eigener Gerechtigkeit nach menschlichem Ermessen ein bisschen was auf die Waage bringen könnten. Als ich das so vorbereitet habe, da musste ich an ein Gleichnis Jesu denken, und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser verlorene Sohn, der alles in den Sand gesetzt hat, der sein ganzes Leben kaputt gemacht hat, der respektlos war, der jedes Gesetz übertreten hatte und jetzt bei den Schweinen geendet war, sein Leben völlig im Sand. Ja, das ist so der, der zurückkommt und von der Gnade redet und von der Gnade profitiert. Der sagt, ja, Jesus hat mir vergeben und meine Sünde ist weg und meine Gerechtigkeit ist in Christus. Das sind so die Kandidaten, die es damit ein bisschen leichter haben. Aber so ein Kandidat war Paulus nicht. In diesem Gleichnis gibt es ja nicht nur den verlorenen Sohn, es gibt dann den älteren Bruder, der nicht all die Gebote übertreten hatte, der wirklich versucht hatte, nach bestem Wissen und Gewissen ein guter Sohn zu sein und alles richtig zu machen. Und als der verlorene Bruder zurückkommt und der Vater sich so über ihn erbarmt und ihm vergibt und ihn wieder einsetzt und ein großes Fest veranstaltet, da wird der ältere Bruder sauer. Und Jesus erzählt das Gleichnis ja auch für die Pharisäer. Also für die Leute, die sich moralisch was einzubilden haben. Ja? Und Paulus war eigentlich eher so ein älterer Bruder. Und er sagt, aber es gibt, als mir Christus begegnet ist, bekam ich neue Ziele im Leben. Obwohl ich hier auch mithalten könnte, gebe ich das alles auf und ziehe meine Gerechtigkeit aus dem Glauben an Jesus Christus. Man könnte jetzt fragen, ist das denn ein Ziel? Ist das nicht von Anfang an so, wenn wir Christen sind? Ja, sicher. Und trotzdem bleibt es ein Ziel, so zu leben und nicht zurückzufallen in die eigenen alten Leistungsmuster. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir manchmal Störungen haben in der Gemeinde, warum wir manchmal Störungen haben in unserem eigenen Leben, dass wir uns dann doch vielleicht wieder anfangen, in Leistung zu gefallen. Und wenn Dinge gut laufen in unserem Leben, wenn da Gerechtigkeit wächst, ja, das soll doch so sein, als eine Frucht, dass wir in Christus sind. Aber wenn es doch wieder nach eigener Leistung riecht, auf der wir uns was einbilden können, dann wird es halt schwierig. So bleibt es ein neues Ziel für einen neuen Menschen, meine Gerechtigkeit, meinen Wert damit auch, nicht aus meiner Leistung zu ziehen, sondern ganz alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Das zweite Ziel, das Paulus benennt, ist es, Jesus immer mehr zu erkennen. In Vers 10 sagt er das, um ihn zu erkennen. Und darüber haben wir ja vor einiger Zeit schon mal gesprochen. Erkennen im Neuen Testament, das griechische Wort ginosko, das meint nicht einfach nur erkennen im Sinne von, dass ich jetzt etwas weiß, sondern es bedeutet eine tiefe, intime Beziehung. Selbst der intimste Kontakt in der Ehe, das Miteinander schlafen in der Ehe, das Vollziehen der Liebe, nennt das Neue Testament und das Alte Testament, er aber erkannte sie, einander erkennen. Und wenn man das weiß, dass das die Redewendung ist und liest dann zum Beispiel einen Vers wie Galater 4, Vers 9, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Wow, da kriege ich mal ganz kurz eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie nah ich Gott sein darf, wie sehr ich Christus erkennen darf. Das bedeutet, in eine immer tiefere Gemeinschaft und Einheit mit ihm zu gelangen, aus der Frucht entsteht. Ja? Christus zu erkennen, immer näher mit Jesus leben, immer mehr in der Verbundenheit mit ihm zu leben, Jesus immer mehr erkennen. Das ist ein Ziel für den neuen Menschen. Und das ist eine progressive Sache. Das ist eine Sache, die auch immer weitergeht und auch immer weitergehen darf. Auch hier noch ein ganz schöner Vers, den ich euch mitgebracht habe aus dem Alten Testament. Schon in Hosea 6, Vers 3 gibt es diese Aufforderung: So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Das ist eins der neuen Ziele für neue Menschen: ihn immer mehr erkennen. Und das dritte Ziel, das Paulus benennt, ich nenne es mal völlige Identifikation mit dem Erlösungswerk Jesu. Das finden wir in Vers 10. Um ihn zu erkennen, das hatten wir gerade, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Durch gläubige Identifikation mit Jesus, mit seinem Leben, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Das ist, damit mich völlig zu identifizieren, das ist ein neues Ziel für den neuen Menschen, das wir jeden Tag ein bisschen mehr umsetzen dürfen. Es ist ein bisschen, wenn ich das Beispiel mal benutzen darf, wie bei einem Fußballfan. Zwei Fußballfans treffen sich und die Mannschaften haben vielleicht gegeneinander gespielt. Und der eine sagt zum anderen, wir haben euch besiegt. Und der andere sagt, ach, ihr hattet doch nur Glück. Tatsache ist, die beiden haben nicht Fußball gespielt. Tatsache ist, es kostet die beiden nicht einen Cent, sich toll zu fühlen. Oh, ich bin ein großartiger Gewinner. Oder sich schlimm zu fühlen. Oh, ich bin ein Versager, ich bin ein Verlierer. Sie identifizieren sich einfach so sehr mit diesem Verein, dass sie sagen, ich habe gewonnen. Ja? Das wirkt für Nicht-Eingeweihte etwas befremdend, aber ich glaube, dass Gott dem Menschen diese Fähigkeit der Identifikation geschenkt hat, damit wir uns mit Christus identifizieren können. Ein Zimmermann und Rabbi wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt. Wie kommen wir denn dazu zu sagen, das hat etwas mit uns zu tun? Da liegt eine Kraft drin, da liegt eine Lebensveränderung drin. Wie kommen wir denn dazu? Das ist, was ich meine, die Kraft der Identifikation. Völlige Identifikation mit dem Erlösungswerk Jesu. Er hat für mich gelebt. Er ist für mich gestorben und er ist für mich wieder auferstanden. Und jetzt lebt er in Ewigkeit für mich. Aber nicht nur das, sondern weil ich in ihm bin, bin ich mit ihm gestorben. Und bin ich mit ihm auferstanden? Ich identifiziere mich mit Christus, mit seiner Tat und alles das, was er gemacht hat, das ist dann eben auch meins. Alles, was wir Christen sind, sind und haben wir in Christus und nicht in uns selbst. All das haben wir in Christus und nicht in uns selbst. Deshalb ist diese Identifizierung mit ihm, diese Glaubensidentifizierung so wichtig und ist ein ganz wichtiges neues Ziel für den neuen Menschen. Alles, was Christus erreicht hat, gehört auch uns. Ewiges Leben, Kraft des Geistes, ein Leben als Sieger. Wir haben eine neue Identität in Christus. Da kann man sagen, ja, aber das habe ich doch alles gar nicht geleistet. Richtig, hast du auch nicht. Es ist alles Gnade. Aber es ist durch den Glauben an ihn und durch die glaubende Identifikation mit ihm, alles das, was Christus ist, wird auch mir zuteil. Das ist ein neues Ziel für den neuen Menschen. Und kein Wunder, dass die gesetzlichen Probleme haben, damit zu gehen. Wenn doch so viel eigene Leistung im Raum steht, so viel, auf was ich mir was einbilden kann und könnte. Und Paulus sagt, nein, es ist das, es sind diese neuen Ziele, dafür habe ich mich entschieden. Alles in ihm, eine völlig neue Identität in ihm. Und dann geht es weiter in unserem Text und ganz interessanter Abschnitt. Ich nenne das, was Paulus jetzt so an Gedanken formuliert hier, so ein bisschen die Buchhaltung des Lebens. In der Buchhaltung, da gibt es ja die Gewinn- und Verlustrechnung. Und so kann dieser Text übersetzt werden. Noch einmal den Abschnitt ab Vers 7. Und was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Verlust geachtet. Gewinn, Verlust. Ja, wahrlich, ich achte alles für Verlust gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Gewinn- und Verlustrechnung. Paulus sagt, das, was mal mein Gewinn war, mein Kapital, meine ganze Leistung, ich habe es nochmal durchgerechnet. Im Vergleich zu dem, was ich in Christus habe, ist es ein Verlustgeschäft. Das, was mir Gewinn war, letztendlich im Vergleich zu Christi, ist es mein Verlust. Ich habe das Alte gegen das Neue durchgerechnet und habe das Alte verworfen. Und der Paulus ist ziemlich eifrig hier in diesem Text. Der langt richtig hin. Er sagt, ich habe all das eingebüßt, die Gesetzlichkeit und meinen ganzen Stand als Pharisäer, und ich achte es für Dreck. Da kann man sagen, wow, 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 jetzt langt er aber hin. Die alten Übersetzungen haben da so ein bisschen feinfühliger übersetzt. Ja? Ich achte es für Unrat oder so. Tatsache ist, das ist gar nicht schlecht übersetzt. Man könnte noch krasser werden. Wir sind jetzt gerade in einem Gottesdienst, deswegen werde ich euch ein paar mögliche Vokabeln hier ersparen, die man hätte sagen können. Aber das Wort, was hier mit Dreck übersetzt ist, ist das Wort Skubalon. Und das kommt im ganzen Neuen Testament nur an dieser einen Stelle vor. Ich sage mal, das ist ein Wort, das man eigentlich nicht sagt. Und schon gar nicht jetzt hier im Gottesdienst. Deswegen tue ich es auch nicht. Ja? Aber Skubalon, ich zitiere einfach das griechische Nachschlagewerk hier. Es bedeutet speziell Ausscheidungen bzw. Exkrementen von Mensch oder Tier. Mist, Dreck, wertloses Zeug. Also es kommt nur ein einziges Mal vor im Neuen Testament. Das heißt, der Paulus, der langt hier ganz schön hin. Im Kampf gegen diese Irrlehrer. Im Kampf gegen die, die sagen, gerettet wirst du durch Jesus plus Gesetz. Paulus sagt, nein, ich habe das durchgerechnet. All das, was ich hatte, ich habe das alles durchgehalten, ich habe das alles auch gelebt. Aber im Vergleich zu Christus achte ich das für Dreck, achte ich es für Unrat. Ja? Ein ganz, ganz starkes Wort. Ganz viel Entschlossenheit. Das ist, glaube ich, was man sagen kann. Hier kommt ganz viel Entschlossenheit rüber. Diese neuen Ziele wirklich zu verfolgen. Denn diese Gesetzlichkeit, das ist das Schlimme daran, ist, was uns davon abhält, diese neuen Ziele so umzusetzen. Vielleicht ist es ganz gut, hier nochmal den Hinweis zu machen, das ist hier kein Lehrkapitel über Respekt vor den religiösen Gefühlen anderer Leute. Ja? Denn das Ganze, was ich da hatte, habe ich als Dreck verworfen. Ich meine, das kann ja auch ganz schön beleidigend sein, je nachdem, in wessen Ohren es kommt. Das muss man hier sehr im Kontext sehen. Paulus zeigt an anderen Stellen ganz, ganz große Wertschätzung gegenüber dem Alten Testament. Und ich glaube, es ist auch vernünftig und richtig, dass wir großen Respekt überhaupt haben vor dem Glauben anderer Menschen, auch wenn sie zu anderen Religionen gehören, dass wir nicht respektlos darüber reden. Aber hier geht es schon um etwas anderes. Hier geht es um eine Lehre an Christen. Und was Paulus sagen will, ist, geistliches Wachstum wird verhindert, wenn wir gedanklich nie richtig mit dem Alten abschließen. Mit dem alten Leben, mit alten Zielen, mit alten Werten und mit alten Gedankenmustern. Christus-Nachfolge bedeutet, etwas Neues hat begonnen. Etwas Neues hat begonnen und wir schließen mit dem Alten konsequent ab. Und je mehr wir das tun, desto mehr können wir zielstrebig wachsen und diese neuen Ziele auch erreichen und ihnen näher kommen. Dein Denken zum Beispiel darüber, was deinen Wert ausmacht. Ist es deine Leistung? Fühlst du dich manches Mal noch so ein bisschen wertlos, weil du vielleicht nicht studiert hast? Hat sich nicht so ergeben. Andere Klassenkameraden haben studiert, du hast einen anderen Weg gewählt. Und heute so manches Mal denkst du, Mensch, wäre ja schon klasse, wenn ich auch. Ne? Gibt ja so gewisse Dinge im Leben, wo man dann zurückblickt und irgendwie meint, da könnte ich noch ein bisschen Selbstwertgefühl rausziehen. Oder hast du längst verstanden, dass dein ganzer Wert in Christus ist und in dem, was Gott dir geschenkt hat? Oder dein Denken darüber, was ein richtig erfülltes, geniales und pralles Leben ausmacht. Karriere, viel Geld haben, tolles Segelboot besitzen, alle Möglichkeiten haben, in meiner Freizeit mich unfassbar auszuleben. Oder von Gott berufen zu sein und diese Berufung auszuleben, meine Fußspuren in dieser Welt zu hinterlassen, für diese Welt einzutreten und ein Segen zu sein für andere Menschen, darin Erfüllung und Freude zu finden. Hast du verstanden, dass das das Eigentliche ist? Da hindern uns manchmal noch so Gedanken, die wir vielleicht von früher haben. Paulus zahlt einen hohen Preis für diese neuen Ziele. Paulus zahlt einen hohen Preis dafür, dass er jetzt in Christus ist und will das auch. Sein Ansehen ist weg, seine alte Karriere ist weg, er wird verfolgt. Ja, jetzt sitzt er gerade im Knast in Philippi. Nein, nicht in Philippi, in Rom, aber er schreibt nach Philippi. Er schreibt an die Philipper, er sitzt im Gefängnis. Warum sitzt er denn im Gefängnis? Weil er sein altes Leben verworfen hat. Weil er jetzt mit Jesus unterwegs ist, auf völlig neuen Pfaden. Es kostet einen Preis. Und in dieser Situation schreibt er uns diese Worte und sagt, Leute, ich habe das durchgerechnet, das ist es voll wert. Das würde ich immer und jederzeit wieder tun. Die Ziele Gottes für dein Leben wirst du nur erreichen, wenn du durchrechnest. Wofür lebe ich wirklich? Für meine Karriere, für Geld, für Beliebtheit, für Bequemlichkeit oder meine Berufung zu erfüllen und in Christus zu sein und in der wachsenden Verbindung mit Jesus zu leben. Ich glaube, dass wir so eine gute Lebensbuchhaltung brauchen und dass es der Schlüssel zu dieser unkaputtbaren Freude ist, von der wir ja sprechen in dieser Predigtreihe. Eine gute Lebensbuchhaltung als Schlüssel zur unkaputtbaren Freude, wenn ich dann in meine Lebensbuchhaltung schaue und sehe, was mir Gewinn ist und was ich davon habe, ja, das kann ein Herz schon richtig mit Freude erfüllen. So schließe ich mit einem Gleichnis unseres Herrn Jesus und zitiere aus Matthäus 13 und den 44. Vers. Und dort sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Interessante Geschichte, oder? Ein Mann geht über einen Acker, stolpert über irgendetwas, fällt vielleicht hin oder kann sich gerade noch so auffangen und guckt, hey, was ist das denn? Irgendwie eine Kiste, da guckt aber nur so eine Ecke raus, die ist vergraben. Er legt das Ding mal frei, er fängt an zu buddeln, er macht es auf, ein unglaublicher Schatz. Und auf einmal wird ihm klar, hey, da vorne, als ich den Acker betrat, da steht ein Schild, Acker zu verkaufen. Und hier liegt dieser Schatz. und der Schatz gehört dem, dem der Acker gehört. Also buddelt dieser Mann und versteckt den Schatz wieder. Er lässt ihn verschwinden. Er guckt, ob ihn keiner beobachtet. Er geht nach Hause und sagt zu seiner Frau, Schatz, wir verkaufen alles. Wir verkaufen das Haus. Aber wo soll ich denn da wohnen? Du ziehst zurück zu deiner Mutter. Es kommt jetzt hier alles weg. Ich verkaufe alles. Auch meine geliebte Carrera-Bahn, mit der ich früher gespielt habe, die noch im Kind. Ja, alles weg, alles weg, alles weg. Warum? Weil ich habe einen Schatz gesehen. Ich habe einen Schatz gefunden. Und um diesen Acker zu kaufen, brauche ich alles, was ich habe an Geld. Alles, was ich habe an Geld. Alle anderen sehen ja nur diesen Acker. Und wenn sie jetzt sehen, wie ich mein Leben ändere, wie ich alles verkaufe, dann sagen die, Mensch, Uwe, der Acker ist viel zu teuer. Du kannst doch nicht deine Karrierebahn verkaufen. Und guck mal, deine Familie, wie unbequem das für die ist, das Haus zu verkaufen und so weiter. Und ich denke, redet ihr nur, ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, was ich in diesem Boden gesehen habe. Das meine ich mit Lebensbuchhaltung. All das, was ich bis jetzt hatte, all das, was mir Gewinn war, habe ich für Verlust gerechnet, sagt Paulus. Ja? Dieser Mann hier, der geht nicht hin und heult rum und sagt, ja, Gott will, dass ich jetzt alles verkaufe und Jesus nachfolge. Ja, und mein schönes Mountainbike, das kommt auch weg. Ja, ich weiß, aber dafür komme ich irgendwann mal in den Himmel. Nein, nein, die Bibel sagt, voller Freude verkauft er alles, was er hat. Das passiert, wenn Menschen einfach mal ihr Leben durchrechnen. Das meine ich mit Lebensbuchhaltung. Das, was mir kostbar war, das, was mein Gewinn war, habe ich jetzt für Schaden gerechnet, habe ich abgestoßen. Ich habe etwas viel Größeres, etwas viel Besseres, nämlich meinen Herrn Jesus Christus und in ihm zu sein und ihm zu dienen und meine Berufung zu leben und den Sinn meines Lebens zu erfüllen und in alle Ewigkeit mit ihm zu sein und zu regieren. Was für ein Schatz im Acker. Nein, liebe Schwestern und Brüder, Gott beraubt uns niemals, sondern hat unglaublich viel Gutes für uns vorbereitet, jetzt und in Ewigkeit. Und wir dürfen es durchrechnen und dürfen dann mit aller Hingabe und mit aller Entschiedenheit und radikal die neuen Ziele verfolgen. Ich bete, dass Gott uns Kraft schenkt und dass der Heilige Geist uns berührt, auch durch diese Predigt, das einfach mal für unser Leben zu durchdenken. Ich würde gerne noch mit uns beten. Danke, lieber Jesus, dass du gekommen bist, uns zum Heil und zur Errettung. Danke für diesen Schatz im Acker, über den wir haben stolpern dürfen. Und Herr, wir wollen das ganz bewusst, ganz neu tun, das durchzurechnen, was du für uns hast und nicht an falschen Dingen festhalten. Danke, dass die Fülle der Freude, der unkaputtbaren Freude und des Friedens und des Glücklichseins, dass all diese Dinge bei dir sind. Und deswegen entscheiden wir uns ganz neu, die neuen Ziele für uns neue Menschen auszuleben, zu begehren und jeden Tag darauf zuzugehen. Danke, dass du dabei hilfst. Amen.